Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Lockerroom Talks. Mein Name ist immer noch Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus.
Hallo Mario.
Und wir müssen uns bald schon das Lachen verkneifen, denn es kommt gleich ein großer Star-Auftritt. Es dauert nicht mehr lang,
bis ein
neues Kultobjekt in diesem Talk hier gleich kommen wird. Wir waren in der Schweiz diese Woche.
Leider,
ja. Es war sehr schön, aber auch anstrengend.
Ja. Wir haben unsere alljährliche oder halbjährliche Zürich-Reise gemacht. Wir nutzen das ja immer, um dann mit verschiedenen Experten zu sprechen. Und dürfen wir, also das eine Interview mit Herrn Linker, das ist dann jetzt schon raus auf deinem Kanal. Mhm. Und das andere Interview mit einem Gast, der eigentlich immer einmal im Jahr kommt, immer zur selben Zeit, das kommt dann am Montag.
Das wird spannend.
Und das hat's in sich. In Überlänge und ihr dürft euch freuen.
Das ist wirklich Überlänge und wir haben ein Mitbringsel aus dem Borolac, aus dem Kulthotel in Zürich. Es ist der Borolac-Löwe.
Ja.
Und ich hoffe, er gefällt euch. Gut sieht er aus, ja. Der ist wirklich, wirklich sehr stilvoll gekleidet. Irgendwie ein süßes Männchen. Und wir haben uns überlegt, wenn wir schon so einen tollen Borolac-Löwen haben, dann können wir ja ab sofort den Löwen der Woche auszeichnen.
Genau. Talk. Auch mal positiv sein.
Wir haben nur überlegt, ob wir noch einen Lappen dazufügen, Löwe und Lappen, aber vielleicht starten wir erstmal mit dem Löwen der Woche. Wer ist das bei dir?
Der Gast, der am Montag kommt.
Oh.
Aber ich darf es nicht sagen. Deshalb muss ich diese Woche ein bisschen.
Du kannst darüber reden, dann können die Leute erraten, wer es ist.
Nee, es ist ein sehr streitbarer Gast. Das ist ja das neue Wort oder umstritten.
Ist ja eigentlich mittlerweile fast jeder.
Ja, die Leitmedien würden sagen, es ist ein umstrittener Ex- oder immer noch Volkswirt. Oder?
Gut, bei ihm glaube ich, hätte er auch mit umstritten kein Problem.
Und ihr kennt ihn auch. Aber was ich bei diesem Gast unfassbar faszinierend finde, seine Eloquenz.
Ja, die ist unmatched.
Das
ist krass.
Seine Intelligenz, das ist wirklich, wenn man mit diesem Mann redet, auch wenn die Kamera aus ist, er ist einfach wahnsinnig gut informiert. Das muss man sagen.
Und er hat einen guten Humor.
Es kommt alles zusammen und ich glaube, deshalb ist er auch in der anderen Bubble und in den Leitmedien so verhasst, weil er wirklich gefährlich ist für die. Weil er alles mitbringt.
Nee.
Es gibt viele Kasperle, auch gerade im rechten Spektrum, wir kennen sie. Aber er ist.
Aber er beschreibt sich, er ist ja auch nicht rechts, er ist. Libertär,
ja,
österreichische
ja.
Schule, also ja. Ich glaube, er wird sich jetzt gar nicht, wird sich, oder ich glaube, er würde sich nicht als rechts bezeichnen.
Konservativ, libertär.
Ja.
Und ich finde das so eindrucksvoll, weil er das schon so lange durchzieht und auch mit aller Vehemenz. Er übertreibt es an der einen oder anderen Stelle, aber das gehört zum Löwen auch dazu.
Ja.
Und deshalb ist der Gast, der am Montag kommt, mein Löwe der Woche.
Und wir haben über spannende Dinge gesprochen, nämlich was er, gut, machen würde, was er vorschlägt, wie man eben ja die deutsche Wirtschaft aus der Krise holt. Wir werden heute natürlich auch über das Stadtbild sprechen. Ich glaube, wichtig ist aber, da steckt eigentlich so viel drin. Und das finde ich das Schöne an diesem Stadtbild-Ding, dass eigentlich, was diskutiert wird in der Öffentlichkeit, absurd ist, weil es hat eigentlich so viel Dimensionen und da steckt eigentlich so viel Wichtiges drin. Über das wird wieder nicht gesprochen, aber gut, kommen wir gleich dazu. Aber er hatte wirklich sehr interessante Sachen und wir haben auch über ein Thema, haben wir schon gesprochen, beschäftigt mich ja auch schon länger, ich glaube, das habe ich sogar letzte Woche gesagt, mit den Baustellen. Ich glaube, ich habe es ja so formuliert, dass das so ein gewisses, vielleicht sogar Fake-Wachstum ist, beziehungsweise wir haben sehr viele Baustellen, wo man halt sieht, naja, das ist jetzt vielleicht nicht so eine kleine Schönheitsbaustelle. Und er hat dann auch den Punkt aufgebracht, dass es ja sogar so sein könnte. Man sieht ja auch oft tatsächlich, dass niemand arbeitet, dass quasi einfach so viele Baustellen gemacht werden und das einfach hinten und vorne gar nicht mehr funktioniert. Die Frage ist, wenn das privatisiert wäre, ob das dann viel besser klappen würde, weil man dann halt vielleicht erstmal eher die Baustellen angeht, die wirklich wichtig sind und das, vor allem man will ja auch dann, dass die erledigt werden. Also dieses Thema Baustellen fasziniert mich irgendwie auch in sehr vielerlei Hinsicht.
Es ist ein Dauerbrenner hier auf dem Kanal, auch zu Recht. Und ihr kennt auch meine Einstellung dazu und meine Pläne zu den Baustellen, zu einzelnen Baustellen. Wer ist denn dein Löwe der Woche?
Kommen wir gleich dazu. Noch zwei schöne Sachen oder eine schöne Sache. Ich suche eine Wohnung. Also ich bin mir jetzt relativ sicher, man sollte ja keine faulen Kompromisse machen. Und ich muss sagen, sollen, glaube ich, wäre schon wirklich mit Abstand mein Favorit.
Ich weiß nicht, ob es nach dieser Episode immer noch ist, weil ich habe was zu Säulen mitgebracht.
Ja. Und du hast schon vorher irgendwas gesagt, ich weiß aber nicht genau, wo es geht. Ja, mein Löwe der Woche, schweren Herzens, muss ich sagen. Wir haben das ja erst jetzt kurzfristig eingeführt. Jetzt ist es gut, dass beim nächsten Talk hat man ja das im Hinterkopf, da hat man dann vielleicht noch die Augen mehr offen. Ich würde es trotzdem diese Woche schweren Herzens vielleicht ein bisschen kleineren Löwen Friedrich Merz verleihen, weil er es endlich mal geschafft hat, nicht zurückzurudern. Oder zumindest nicht sofort.
Guter Einwand, ja.
Also so ein kleiner Löwe für Friedrich Merz. Er hat erstens einen wunden Punkt getroffen. Ich glaube, er hat sich ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass er sich bei dieser Aussage so viel gedacht hat. Das war eher so nonchalant, glaube ich, so, ja, so verklausuliert. So eigentlich so typisch Boomer-Sprech. So, fand das ja, so richtig schön, ja, wie man sagt, so richtig schönes Beamtendeutsch eigentlich. Hat damit aber irgendwie einen ganz wunden Punkt getroffen. Und ich finde, er hat dafür auch eigentlich den Raum aufgemacht für wichtige Diskussionen. Und da würde ich ja heute gerne ein bisschen hinführen. Aber es kam ja so viel Protest und so viel Gejammer. Und eigentlich müsstest du ja, wenn ich die ganzen Grünen und Linken lese, auch die Kommentare, alle die migrantischen Freunde tief getroffen. Du bist ja auch optisch, theoretisch, du müsstest ja auch weinen unter dem Tisch liegen, oder? Wie geht's dir denn?
Sehr schlecht, das liegt aber nicht an, Friedrich Merz. Nee, ich habe dazu gleich noch ein ganz, ganz persönliches Statement. Mhm. Ich möchte dir aber den Vortritt geben, um erstmal das große Ganze abzudecken. Nur das, um auf deine Frage zu antworten. Diese betroffenen migrantischen Menschen, die gibt es nicht, würde ich behaupten. Die Menschen, die nämlich betroffen sein könnten, so wie ich, die meint Friedrich Merz damit auch nicht.
Ja, natürlich. Er meint das ist ja der Witz an der ganzen Sache.
Er meint die Menschen, die gar nicht wissen, dass er sowas gesagt hat. Ich behaupte jetzt, wenn ich jetzt in München zum Bahnhof gehe, ich komme gleich dazu, und 100 dieser Menschen frage, die Friedrich Merz meint, wissen 100 nichts mit dieser Aussage irgendwie anzufangen. Das ist die Realität. Aber
ich würde auch mal behaupten, jeder Mensch weiß eigentlich auch, was er gemeint hat, beziehungsweise dieses, um Gottes Willen, die Migranten müssen weg, so nach dem Motto, das ist ja Unsinn. Jeder weiß, der es verstehen will, wie es gemeint ist. Ich glaube aber auch, dass wir vor dieser Diskussion mal wegkommen müssen, er hat danach natürlich ja über Migration und Abschiebung gesprochen, aber diese fast schon, wie sagt man, traumatische, dieses, ich kann auch das Wort migrantisch nicht mehr hören, und Migration, das ist ja wirklich auch mittlerweile so ein, das ist ja auch fast ein Kulttrauma, wenn man das nennen will. Das Stadtbild, das Lustige ist ja, er hat das ja gesagt und irgendwie, er hat es ja mal vorausgesetzt. Also wir haben ein Problem im Stadtbild. Und das Interessante, was ich daran finde, es hat ja eigentlich keiner verneint, egal von welcher, ob jetzt von welcher Partei oder ob ich Merz schrecklich finde, ob ich oder die gesagt haben, Mensch, da hat er recht, endlich sagt er mal die Wahrheit. Egal wer, es wurde eigentlich nicht diese Aussage in Frage gestellt, es wurde quasi nur in Frage gestellt, was meint er damit und ist das jetzt so oder so rassistisch. Aber dass wir Probleme im Stadtbild haben, das hat irgendwie so gar keiner hinterfragt, weil dann heißt es, ja, wir haben Probleme im Stadtbild, aber die sind so und so. Und so. Und das finde ich interessant, dass wir eigentlich einen
sehr gefühlig
Konsens haben bei diesem, also eigentlich hat das jeder unterschrieben und das finde ich das Interessante daran. Jeder sucht nur andere Probleme. Wir kennen ja mittlerweile das beste Narrativ ist ja, das Problem sind ja generell die Männer. So, also es hat eigentlich jeder die Grundaussage bestätigt. Das finde ich schon mal sehr, sehr interessant. Und ich finde aber auch, dass man diese Aussage absolut stehen lassen kann. Die hat halt nur so viele Dimensionen. Die fängt an, wieder Thema Baustelle, sehr viele Baustellen. Dann die Infrastruktur, die mehr als mäßig ist. Dann natürlich auch Leute, die vielleicht jetzt nicht unbedingt den größten Beitrag zur Gesellschaft leisten. Das hat ja auch sehr viele Dimensionen. Also das hat so viele kleine Teile. Dann auch, finde ich sehr schön, hier ein Georg Restle auf Twitter. Ja, wir haben Probleme in vielen Innenstädten. Also, sagt er auch. Obdachlosigkeit ist das nächste. Verelendung, Drogenkranke, leere Geschäfte, hat alles nur nichts mit Migration zu tun, sondern mit chronisch unterfinanzierten Kommunen und unserem Kaufverhalten. Das ist auch schon wieder so unterkomplex, so mit unserem Kaufverhalten, so ja, kauft halt einfach mehr. Da sind wir beim nächsten Problem, ja, Steuerabgabenlast, die Leute würden vielleicht gerne mehr kaufen, viele können sich's nicht leisten, unterfinanzierte Kommunen, ja, okay, das ist ein Punkt. Es ist halt einfach ein Problem, das so viele Dimensionen hat und dann landen wir wieder wo? Ja, bei Staatsfinanzen, bei Steuern, bei schwacher Wirtschaft und so weiter und so fort, Infrastruktur. Und das sind, glaube ich, auch alles Punkte. Armut haben ja auch viele kritisiert. Ja, aber bei Armut muss man ja auch zwei Sachen wissen. Wie gesagt, Armut ist, die Wirtschaft muss laufen. Und brauchen wir jetzt ungehemmte Armutsmigration nach Deutschland? Weiß ich nicht.
Vielleicht einmal da absolut richtig, was du sagst, um da mal vielleicht eine persönliche Ebene aufzumachen. Und was mir ganz wichtig ist vorab, wir auch hier im Podcast, jetzt kann sich ja ein oder andere ja sagen, ja, ihr zwei Bonzen hier aus München, das wird uns ja häufig vorgeworfen, wir würden einen Bonzen-Talk machen. Ja, das ist ja auch lustig und wir reden ja auch gerne die Champagner aus, dann, das ist ja hier auch ein Running Gag, Gesichtscreme und der Bohrlacklöwe und all diese Dinge.
Das ist, ja, ist aber natürlich auch wieder dumm, weil wenn wir kein Geld ausgeben würden, dann wäre natürlich ja allen geholfen.
Nein, was ich sagen möchte
ist, wenn wir nicht die Steuern, die wir erwirtschaften, das muss man auch mal sehen.
Leben wir ein Luxusleben? Sicherlich, aber wenn mich die Leute fragen würden, wo treffe ich dich? Eher im Vierjahreszeiten oder im Münchner Hauptbahnhof? Vermutlich bin ich häufiger am Münchner Hauptbahnhof. Denn was viele nicht wissen, wenn es mir schlecht geht oder wenn ich Stress habe, dann brauche ich mein Comfortfood. Und das ist einfach türkisches, arabisches Essen. Und deshalb bin ich sehr, sehr häufig abends im Bahnhofsviertel, weil es dort einfach das beste arabische Essen gibt.
Aber nicht bei Sindbad, oder schon?
Ab und zu auch da.
Der ist gut,
ja, ne, den kenne ja, ich. Der ist gut. Der macht sehr, sehr gute Spieße. Und das Schöne ist, ich falle da ja nicht auf. Ich ziehe meinen Hoodie an und dann laufe ich da rein und esse da mein arabisches Essen. Was ich damit sagen möchte ist, ich kenne die Luxusseite. Ja. Aber ich kenne auch die Seite, wo ich mit Salamu Alaikum in den Laden gehe und der macht mir einen geilen Kebab und dann esse ich das und ich mache auch in beiden Läden, beim Franzosen und beim Araber, mache ich Freunde. Und wenn ich diese Araber meine, dann meine ich nicht die, wo es einen Dattelhummus gibt. Das ist nämlich keiner von denen. So, das sind die Läden, wo ein Friedrich Merz naserümpfend mit seiner S-Klasse vorbeifährt und das sind auch die Läden, wo Öko-Antje niemals reingeht, weil sie glaubt, dass der Araber in ihrem Szeneviertel oder in ihrem Nobelvorort authentisch ist. Aber nochmal für dich, Dattelhummus ist nicht authentisch. So, deshalb lasse ich mir in dieser Sache, in dieser Debatte vom Thema Stadtbild, von weder von Öko-Antje noch von Friedrich Merz irgendwas sagen. Die haben keine Ahnung. Die kennen die beiden Seiten in keinster Form. Und was diese beiden Seiten bezwecken und verursachen, ist, dass wir keine präzisen und damit auch keine ehrlichen Debatten mehr führen können. Natürlich ist das Wort Stadtbild, natürlich ist das unterkomplex. Aber ja,
logisch.
Aber die Reaktion der Gegenseite ist eine Systematik, die wir immer wieder beobachten. Es ist ein Empörungskult. Und nicht mehr die Bereitschaft, die Inhaltsebene anzunehmen und auf dieser zu diskutieren. Du hast es beim Thema Sozialstaat. Dann heißt es von der einen Seite, oh, ihr wollt allen was wegnehmen. Und auf der anderen Seite hast du, oh, ihr wollt alles verschenken. Das ist super unterkomplex von beiden Seiten. Du hast das Thema Fachkräfte, mein Lieblingsthema. Die einen sagen, oh, wir brauchen Fachkräfte, deshalb müssen alle rein. Und die anderen sagen, oh, die sind alle schlimm. Und weißt du, es ist super, super anstrengend.
Ja, und das ist ja auch so eine Idiotendebatte. Weißt du, wenn jetzt Merz das sagt, dann kommt jetzt Marcel Fratscher und sagt, das ist eine Gefahr für die deutsche Wirtschaft. Jeder Depp weiß doch, dass kein Mensch, der ist, egal wo der herkommt, der hier arbeitet, so, der Steuern zahlt, als wäre der damit gemeint. Das ist doch was für ein Schwachsinn.
Und wie kommt man auch darauf?
Also man versucht es krampfhaft misszuverstehen
und
in eine Ecke zu drücken.
Das ist der Empörungsfut. Man will verletzt werden. Deshalb, wenn Friedrich Merz das Stadtbild kritisiert, ich fühle mich null angesprochen davon und ich würde ihm auch zugutehalten, dass er mich in keinster Weise meint.
Ja, natürlich, weil du es ja auch nicht instrumentalisieren willst. Das ist ja der Grund.
So. Und ich möchte ein Beispiel geben, zum Beispiel, wo es dann kritisch ist, zum Beispiel bei meiner Oma. Meine Oma ist vor 50 Jahren mit ihrem Mann, meinem Opa ist leider schon länger verstorben, nach Deutschland gekommen. Auch mit meinem Vater dann, der war damals 10. Und sie lebt jetzt seit 50 Jahren hier in Deutschland. Und bis heute, wenn sie die Wohnung verlässt, trägt sie Kopftuch. Und jetzt kann man sagen, das will vielleicht ihr Mann, der sie unterdrückt. Mein Opa ist seit 15, 20 Jahren tot. Und sie macht das immer noch, weil sie das möchte.
Ja, so. Das ist ja auch ihr gutes Recht.
Und meine Oma hat hier geputzt, in den Luxuswehen, wozu ich gleich komme, in Kirchen, so, hat hier 4 Kinder großgezogen, hat dann in der Mensa gearbeitet, in der Küche, beim Abwasch, hat 4 Kinder großgezogen, meinen Vater und meine Tanten, die haben alle Kinder bekommen, meine Cousinen, alle arbeiten, festangestellt, Vollzeit, sind studieren oder gehen zur Schule. So, jetzt kann man sagen, Friedrich Merz meint auch meine Oma, die mit Kopftuch durch die Münsteraner Innenstadt läuft. Ich glaube das nicht und das möchte ich ihm zugutehalten. Es kann aber sein, dass sich Leute trotzdem daran stören. Und denen möchte ich auch sagen, ich könnte jetzt die ketzerische Frage stellen, gehört das Kopftuch zu Deutschland, wie es gerne mal gestellt wurde. Ich möchte sie gar nicht beantworten, ich möchte aber sagen, Menschen wie meine Oma, die seit 50 Jahren hier sind, Familien großgezogen haben, Steuern bezahlt haben, die gehören zu Deutschland. Ob man will oder nicht.
Ich finde solche generellen Fragen auch, also ich finde sowas auch idiotisch.
So
gehört das Kopf zu.
Sie gehört zu Deutschland.
Ja, genau.
Ich gehöre zu Deutschland. Trotzdem kann ich sagen, Friedrich Merz hat recht, wenn er sagt, wir haben ein Problem mit dem Stadtbild. Ich möchte es aber präzisieren. Ich hätte nicht Bild gesagt. Du musst ein Bild zeichnen. Du musst was tun, damit ein Bild existiert. Mhm. Und wenn wir nur das Bild sagen, dann hat er den Fehler gemacht, dann rührt er meine Oma mit rein, wegen Kopftuch, Bilder.
Ja.
Aber es geht um den Weg davor. Was mich ankotzt, und mich kotzt es noch viel, viel mehr an, als jemand, der keine Migrationsgeschichte hat, wenn ich durch Bahnhofsviertel gehe und sehe, wie die mit ihrem Dreck umgehen. Wie dort mit Dreck umgegangen wird. Wie laut die Lautstärke, wie kommuniziert wird. Das macht mich als Mensch, der gerne seine Ruhe hat, wahnsinnig. Mit welch einer Art kommuniziert wird, die Lautstärke. Es ist ein asoziales Verhalten. Und das haben wir in diesen Gegenden. Und das haben wir, und das sind zum Großteil ausländische Mitbürger. Es ist so, wie es ist. Und das muss man sagen dürfen. Das ist eine ehrliche Einschätzung, die jeder haben wird, wenn er durch diese Gegenden geht. Und jetzt komme ich zu meinem Punkt. Zu Öko-Antje und sonst was. Und zum Thema Sollen. In Sollen wird diese wird das Heuchlerische ganz besonders klar. Sollen ist, für alle, die es nicht wissen, ist ein sehr wohlhabender Stadtteil, Außenbezirk von München.
Richtig? Süden, sondern in der Nähe von Grünwald, kann man sagen.
Genau. Ist auch bekannt für die Villengegenden und alles. Wenig überraschend sind die Grünen dort sehr stark. Ich glaube, bei der Bundestagswahl haben 26% dort die Grünen gewählt und bei der Landtagswahl knapp 30%. 28-29%. Also nach der CSU zweitstärkste Kraft. So. Das sind die Leute, die dann auch auf die Demos gehen und sagen, wir sind das Stadtbild. Dort stand eine Villa leer. Das war jetzt letztens in den Nachrichten. Und dort hat die Eigentümerin gesagt, ich möchte dort eine Kita reinbauen. Was ist passiert? Die Nachbarn haben sich beschwert. Also viele Nachbarn haben sich beschwert und 3 haben auch Anklage erhoben.
Weil es zu laut ist, oder wie?
Ja, jetzt kommt's. Lautstärke war eine Begründung, aber es gab auch eine andere Begründung, die natürlich viel schöner ist. Ja, das ist ja so teuer und das ist dann ja nur für die Privilegierten. Das wollen wir hier nicht. Hm. Weißt du, was die Eigentümerin dann gemacht hat? Die hat gesagt,
das heißt, so teuer, Kitas sind doch...
Ja, Privatkita, so.
Ja,
so.
Gut. Das ist ja ihr Eigentum, oder nicht?
Pass auf, ja, aber das wird ja dann nur den Privilegierten zugute und das wollen wir ja hier nicht. Ja, okay. Sehr, sehr grün, okay. Dann hat die Eigentümerin die hat was Tolles gemacht. Die hat gesagt, alles klar, ihr wollt keine Kita, dann kommt ihr in ein Flüchtlingsheim hin. Hier rein. Und hat dann einen Flyer dort verteilt, Kita oder Flüchtlingsheim? Fragezeichen. Das wollen die Sollner natürlich auch nicht.
Aber das ist dann ja erstaunlich, dass man das nicht will.
So. Und denen möchte ich sagen, ihr habt die Möglichkeit, euer Stadtbild, euer Mikrostadtbild, weil ihr das Geld habt, weil ihr die Privilegien habt, so zu gestalten, so homogen zu gestalten, wie ihr es nur irgend wollt. Deshalb habt ihr in dieser Debatte Sendepause. Ihr wisst gar nicht, wie das ist. Und das kotzt mich an. Diese heuchlerische Art kotzt mich, der Sollner, der Szenebezirken, das ist ein Riesenproblem. Und ihr wollt Friedrich Merz falsch verstehen und er, das ist das Problem, er gibt euch leider auch Futter, damit ihr ihn falsch verstehen könnt. Ich lade beide Seiten ein, sowohl Friedrich Merz als auch Öko Antje aus Solln. Ich lade wirklich alle ein, wir gehen zu meinem Araber, dann schaut ihr euch das mal abends an und dann gehen wir da nicht nur essen, sondern wir gehen auch durch die Straßen. Und nach diesem Spaziergang dort wird jeder sagen, wir haben ein massives Problem an diesen Orten. Wir haben ein massives Problem mit jungen ausländischen Männern, die dort rumlungern. Das ist so und die dafür sorgen, dass ich meine Freundin dort abends nicht alleine rumlaufe lasse. Punkt aus. Und da geht's nicht um, da geht's nicht so sehr um Gefühl, also um Gefühle. Ein Trick ist dann immer, ja, die gefühlte Wahrheit oder die gefühlte Bedrohungslage. Nein, 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 das ist eine Bedrohungslage. Es ist unschön.
Ja, ich glaube, oder im Frankfurter Hauptbahnhofviertel und ich glaube, die Bahnhofsviertel sind in vielen Städten jetzt, ich glaube, da wird auch niemand was dagegen sagen. Ich glaube, das ist ja das Witzige daran. Im Endeffekt hat Merz mit Interpretationsspielraum eigentlich was, eine Weisheit rausgehauen und dann wurde da draus jetzt wieder das große Ganze gemacht und das, ja, ist halt anstrengend. Göring Eckert fand ich auch wieder ein toller Beitrag. Hast du es gesehen? Sie hat ein Bild von einem Döner gepostet und ich hatte heute einmal Stadtbild und da denkst du dir auch, also das finde ich ehrlich gesagt fast schon, es ist nicht rassistisch, es ist einfach verblödet, so nach dem Motto, ah ja, die Türken sind ja hier nur für den Döner, sonst, also das finde ich auch so, weißt du, aber wenn du bei den Grünen bist, kannst du so eine Scheiße machen, also ich, wo ich mir denke, so wenn ich jetzt Türke wäre oder türkischstämmig und dann so, oh, der Döner, dann würde ich mir herabgesetzt vorkommen, weil das ist ja wirklich, also geht noch mehr, dümmeres Klischee, aber gut, die meint's auch nicht böse, die das ist auch so eine ganz eigene Spezies, so Göring Eckert. Die meint's nicht böse, aber es ist halt trotzdem extrem verblödet. Und dann hat sie das Ganze nochmal erklärt. Hier unter anderem die Menschen, die Imbisse betreiben, schaffen damit oft die einzige Anlaufstelle weit und breit. Und diese Menschen fragen sich, ob sie jetzt vom Bundeskanzler mitgemeint sind. Und ihre Töchter übrigens auch. Ja, aber damit, das Lustige ist, sie gibt damit auch wieder, sind wir wieder beim Punkt, dass sie auch dieses Problem grundsätzlich nicht bestreitet, dass das noch die einzigen Anlaufstellen sind. Und da sind wir wieder bei der Frage, ja, warum machen so viele Geschäfte dicht? Warum sterben diese Innenstädte aus? Ja, natürlich auch wegen Amazon und Co., das ist klar. Manche Geschäfte lohnen sich halt nicht mehr. Aber ich glaube, solchen Debatten muss man sich halt auch mal ehrlich stellen. Und dann sind wir wieder bei unserem hier, deinem Löwen der Woche. Wir, glaube ich, haben schon echt viel zu tun und
Also
auch gerade wenn ich höre jetzt auch lustigerweise, das ist auch so schön, vor 2-3 Jahren hieß es ja noch, China ist komplett im Untergang geweiht und jetzt auf einmal, die Wahrheit liegt da mal in der Mitte, jetzt höre ich nur noch, oh, China ist so toll und alle in allen Technologien so weit vorne. Das ist auch mal so lustig, wie sich innerhalb von 1-2 Jahren das immer, mal schauen, wie es in 1-2 Jahren aussieht, aber China ist auf jeden Fall ein starker Konkurrent, um es, glaube ich, mal diplomatisch zu sagen. Und wir haben ja noch viele andere. Also ich glaube, wir haben echt viele ernste Probleme, an die wir ran müssten. Aber für manche, wie gesagt, gerade für die Verwöhnten, die eher dann im Bonzenviertel sitzen, da ist es natürlich dann wichtig, sich auf die homogenste Demo aller Zeiten zu stellen, wo alle gleich aussehen. Und dann merken sie immer die Ironie, wenn sie singen, wir sind das Stadtbild. Also, und die Göring Eckert postet einen Döner. Und also, das meine ich, da merkst du auch wirklich gar nichts mehr.
Wenn man den Kontext nicht wüsste und man zeigt, man macht ein Foto von dieser Demo und zeigt das einem Menschen in 100 Jahren, der wird denken, das ist Faschismus.
Ja, ja.
Es ist auch Faschismus in einem Form, in einer Form.
Gnadenlose Dummheit,
aber,
ne?
Wenn man den Kontext nicht weiß, dann würden Menschen in 100 Jahren ganz, ganz anders darauf blicken, wenn man diese Menschentraum sieht und sieht, wie homogen diese Menschen sind. Ganz kurz zu Katrin Göring-Eckardt. Diese Menschen, ich weiß, sie meinen es nicht so, sie merken aber gar nicht, wie krass rassistisch deren Gedankengut ist. Das bemerke ich relativ häufig, auch da wieder zu meiner Oma. Oder wenn wir, keine Ahnung, wir kennen da Gemüsehändler und so, ne, so dieses klassische Ding. Dann kommen da Leute rein, beobachtet es mal, dann kommen da deutsche Kunden rein und die reden dann extra in einfacher Sprache.
Ja, das ist...
Mit einem. Oder kommen dann immer mit Geschichten, wenn ich irgendwo bin, in den Kreisen, wir haben gerade von Luxus gesprochen, dann immer, oh, du hast türkische Eltern. oh, das ist ja super. Ich kenne auch den einen. Oh, die sind so nette Menschen.
Ja, ja,
das ich weiß, das ist nie negativ gemeint. Ich weiß das.
Nein, aber es ist aber, ja, du reduzierst ja Menschen, beziehungsweise es ist ja so, es sollte ja scheißegal sein.
Richtig, aber es hat dann so dieses, ich stelle mich über die. Ob man das will oder nicht. Ich stelle mich über die und bewerte deren Integrationsprozess oder sonst was.
Ja, ich bewerte sie generell aufgrund von so nach dem Motto, das sind ja...
Richtig, genau das ist es.
Also ich finde das auch...
Nochmal Leute, ich finde das nicht... Ich weiß, es meint niemand böse und das hat auch jeder schon mal gemacht, ist alles okay. Aber das ist am Ende... Das ist am Ende rassistisches Gedankengut, auch wenn man es, aber dem muss man sich klar sein.
Ja, und es ist ja typisch rechts, das hat ja Precht auch oft schon erklärt, dass dieses Menschen quasi nach dem Äußeren oder nach das quasi so rauszustellen, ob es positiv oder negativ ist, auch wenn es positiv ist, dass das eigentlich so klassisch rechts ist, lustigerweise. So, und anstatt, dass man einfach sagt, ist mir völlig egal, ob du grün-blau bist oder so, es interessiert mich nicht.
Und deshalb ist das die einzige Kritik, die ich an der Stadtbildaussage habe, weil Leute, die hier seit 50 Jahren arbeiten, Steuern zahlen, ob die jetzt ein Kopftuch tragen oder nicht, ey, so what? Alter, du bist ein guter Mensch, du bringst dich in die Gesellschaft ein und das ist, nochmal, das ist dann auch Deutschland. Die fehlt, also für alle die, die das nicht wollen und die sich an so einem Stück Tuch so aufregen, das hat man vor 50 Jahren verkackt und in der Zeit hierhin, bis jetzt, da sind super viele Fehler passiert. So, aber nochmal, wer das nicht erträgt, wenn das ein guter Mensch darunter ist, dafür habe ich kein Verständnis. So. Wo ich ein Riesenproblem aber sehe, ist bei den Leuten, die sich hier nicht einbringen und die eine Gefahr ausstrahlen, und das ist nicht zu leugnen. Und das meint Friedrich Merz. Und das gebe ich ihm. Das gebe ich ihm bei vollstem Bewusstsein und ich möchte ihn auch so verstehen. Weißt du, ich glaube, wir müssen mal wieder dahin kommen, dass wir Menschen nicht extra missverstehen wollen und auch nicht in allem, was man gegenüber sagt, auch wenn er vielleicht eine andere politische Meinung hat, immer versuchen, das Negative zu sehen und ihn zu dämonisieren, sondern vielleicht, dass man auch einfach mal das Positive oder das Richtige in der Aussage sehen will. Wenn wir da mal hinkommen, ich glaube, dann sind wir schon 13 Schritte weiter als dort, wo wir jetzt sind.
Ja, und das Problem ist ja auch bei, da sind wir wieder bei dieser klassischen Gesinnungsethik, Verantwortungsethik, dass die Grünen oder warum man nicht verstehen, je mehr ich Friedrich Merz demontiere, umso mehr, ich weiß, es sollte nicht immer über allem die AfD schweben, aber es ist nun mal so, je mehr ich Merz demontiere und ihn zum Bösen mache, umso mehr, glaube ich, treibe ich die Leute dann noch zur AfD, weil dann, was ist da wieder der Fall? Ja, dann heißt es wieder, oh, um Gottes Willen, er muss sich entschuldigen und dann im Endeffekt ist es auch noch kontraproduktiv. Und das Problem ist bei den Diskussionen, ja, schwache Menschen verstecken sich halt immer hinter Moral, weil was passiert dann? Dann muss ich mich erstens mit den Themen nicht beschäftigen, ich muss nichts Inhaltliches beitragen. Ich schließe ja sowieso schon jede Diskussion aus, weil es ist Moral und damit ist die Diskussion beendet. Das ist erstens sehr schwach und das bringt uns natürlich nicht weiter, weil du kommst ja nicht zu den echten Problemen. Und ich glaube, es ist doch ganz einfach. Jeder normale Mensch weiß, was gemeint ist, beziehungsweise was die Probleme sind, dass wir aus dem Ausland Arbeitskräfte brauchen, dass hier jeder willkommen ist, der hier Bock hat, der hier arbeitet, was da arbeitet, völlig wurscht. Hier kann jeder kommen, das juckt doch keinen. Aber alles, was hier, sage ich mal, Probleme macht oder nichts beiträgt, brauchen wir halt nicht, vor allem nicht in dieser Situation. Und wir haben auch kein Geld zu verschenken. Wir haben auch, glaube ich, jetzt mit unseren Problemen, mit unserem Bedarf in einer Wirtschaftskrise, mit Infrastrukturproblemen, mit einem Gesundheitssystem, das auf der letzten Rille läuft, mit einer Rente, die auf der letzten Rille läuft, dass wir jetzt uns noch anhören müssen von Politikern, wir sind so ein reiches Land und wir müssen jetzt dem Rest der Welt helfen. Nee, ich glaube, das hat jetzt einfach mal eine gewisse Sendepause. Man muss sich jetzt einfach mal straffen. Man muss jetzt mal gucken, dass wir den Laden wieder zum Laufen kriegen. Und da hat dieses Thema Migration, das ist mir auch viel zu präsent. Also das ist...
Und das, was du sagst...
Das sind so Scheindiskussionen.
Das, was du in der letzten Minute gesagt hast, das würde jeder, der hier eine Migrationsgeschichte hat und der hier seit langer Zeit arbeitet, würde genau das unterschreiben. Und das ist auch der Grund, warum die SPD, die ja eigentlich mal dafür stand, genau die Leute verloren hat.
Ja,
genau die Leute. Guckt in den Arbeiterhochburgen im Ruhrpott, guckt da mal nach. Dort, wo viele, viele Leute mit Migrationshintergrund gearbeitet haben und noch arbeiten, die gehen immer mehr zur AfD. Das ist der Grund, weil die Leute, die hier die Scheiße fressen mussten, ja, die haben noch dreimal mehr einen größeren Hals. auf all das, natürlich, was hier passiert.
Und Ringbeil hat jetzt auch wieder, ich habe das Zitat nicht im Kopf, aber er hat auf jeden Fall sich gegen Merz gestellt. Ich bin echt gespannt, schwarz-rot, wie lange das hält. Ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass die 4 Jahre durchhalten.
Deshalb sind auf diesen Demos auch keine Schwarzköpfe wie ich. Die sind auf diesen wir sind das Stadtbild. Die sind da nicht.
Ja, das meine ich, weil sich da eben keiner angesprochen fühlt. Warum auch?
Und das ist diese zeigt mir einen wie mich oder wie sonst was, der jetzt Angst hat. Zeigt mir einen. Es wird es nicht geben. Keiner von
vor was sollst du Angst haben?
Keiner, der diese Aussage erstmal gehört hat, der Nachrichten konsumiert, der die Aussage gehört hat und der hier integriert ist und Migrationshintergrund hat, hat Angst davor, vor dieser Aussage. Das ist eine Lüge. Ich behaupte jetzt mal, keiner hat Angst. Zeigt mir jemanden, der Angst hat.
Es gibt immer irgendjemanden, aber das ist dann wahrscheinlich verschwindend gering. Was ich ja auch absurd finde, dein Papa ist wie lange hier? 40 Jahre, noch länger. Ja. Und der.
Nee, auch 50 Jahre.
Oder 50 Jahre.
Der ist mitgekommen.
Und er hat hier sehr viel beigetragen, gearbeitet, Familie aufgebaut, Steuern gezahlt. Und der darf ja nicht mal wählen. Das sind so absurde Zustände.
Ja.
Mein Schwiegervater auch. Der ist Brite. Der ist auch wahrscheinlich so ähnlich in dem Bereich, 40, 50 Jahre halt. Wahrscheinlich 40 Jahre.
Ich möchte nichts sagen, also mein Vater wird auch nicht mehr rot wählen.
Früher wäre klassischer SPD-Wähler wahrscheinlich gewesen.
Ja, ganz klassisch. Es war auch seine Entscheidung, den türkischen Pass zu behalten. Okay. Es gab ja auch welche, die haben die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. So, aber wenn jetzt, oder doppelt, da gab's, das war hin und her mit doppelter Staatsbürgerschaft und wie das alles war.
Aber ich finde es trotzdem absurd, Staatsbürgerschaft jetzt hin oder her, aber jemand, der hier 40, 50 Jahre wirklich lebt, Steuern zahlt, ununterbrochen, dass der nicht irgendwie politisch mitbestimmen darf, das ist, finde ich, auch irgendwie absurd.
Es wird nur dann absurd, wenn Leute den deutschen Pass hier geschenkt bekommen, nach 2 Wochen, und dann wählen dürfen, ohne jemals einen Cent Steuern gezahlt zu haben. Das halte ich für falsch. Weil, und das meine ich nicht mal böse den Menschen gegenüber, die dann kommen, aber wenn ich komme, sofort einen deutschen Pass bekomme, ohne die Sprache zu sprechen, ohne hier jemals gearbeitet zu haben, wie soll ich mir dann ein adäquates Bild über die politische Landschaft machen? Wie soll ich eine Entscheidung treffen, dass ich sagen kann, okay, die ist halbwegs, steht die auf einem Fundament? Das geht gar nicht.
Ja, und das ist ja auch ein ganz schlechter Pull-Faktor, weil wenn ich jetzt sage, okay, ich will dahin, zum Beispiel in der Schweiz ist es ja typischerweise so, dass du nach 10 Jahren einen Pass kriegst, wenn, ich glaube, 10 Jahre musst du dort erstmal leben. Oder, wenn jetzt jemand sagt, ich will dahin und ich will mir da was aufbauen, dann ist es ja völlig okay. Dann aber einfach nur, damit ich irgendwo hingehe und sage, hole ich mir schnell entweder Geld oder einen Pass ab, das ist ja verrückt, das ist ja keine sinnvolle Motivation.
Und das meine ich am Anfang mit, wir haben verlernt, ehrliche und präzise Debatten zu führen. Wenn wir mal ehrlich sind und präzise sind, dann müssen wir nur mal wir können sogar ins europäische Ausland schauen, wie dort umgegangen wird mit dieser Thematik. Du hast es angesprochen, Schweiz. Alter, ich muss erstmal 10 Jahre arbeiten. Und wenn ich in diesen 10 Jahren einmal nicht arbeite, das war's mit dem deutschen Pass. Natürlich gibt's dort auch, wenn du besonders viel Steuern zahlst, dann kann man auch Deals bekommen in einigen Kantonen, dann kriegt man es früher. Aber niemals,
ja gut, aber dann trägst du auch was zum Gemeinwesen bei.
Niemals wird es in der Schweiz so sein, dass ich komme und am nächsten Tag einen Schweizer Pass habe. Das machen die nicht, das machen andere Länder nicht. Und wie ist das in diesen anderen Ländern? Ich habe die Leute, die dort leben, aber keinen inländischen Pass haben. Und es gibt die dort leben und einen inländischen Pass haben. Wenn diese Gruppen, wenn da jemand ist, der Scheiße baut, habe ich bei denen, die einen inländischen Pass haben, die Möglichkeit, ihn in den Knast zu stecken. Bei den anderen habe ich halt die Möglichkeit, ihn abzuschieben. Und das wird in anderen europäischen Ländern, sogar in Europa, genauso betrieben. Weil das einfach normaler Menschenverstand ist.
Ich finde, da sieht man auch mal sehr schön die Mentalität in der Schweiz. Du bist jetzt erfolgreicher Unternehmer und das sind jetzt keine Märchengeschichten. Du bist Höchststeuerzahler, dann kriegst du Deals angeboten, dann wird sogar um dich gekämpft, weil dann, hier bezahlen sie bei uns weniger Steuern, kriegen sie einen Pass früher. Bei uns bist du erstmal höchst verdächtig, kriegst erstmal im Zweifel, da kriegst keine Dienstangebote, sondern gibt's erstmal im Zweifel einen auf den Deckel, erstmal, oh, das, den müssen wir uns mal genauer anschauen. Also das ist schon, da sieht man einfach, was das für eine Mentalitätsfrage ist. Also beim einen wird Leistung belohnt, da ja. willst du solche Leute haben. Bei uns geht's eigentlich eher darum, okay, wie machen wir den Kopf kürzer, beziehungsweise wie machen wir dem das Leben schwer oder wie irgendwie verdächtig. Das ist schon, das erklärt eigentlich schon alles.
Und jetzt nochmal, ich möchte nochmal ganz kurz daran anknüpfen, was ich gerade gesagt habe. Wenn ich das sage mit Abschiebung, ich weiß, da ist schon Schnappatmung hier. Natürlich, wenn jemand politisches Asyl, sonst, das meine ich nicht. Aber wenn wir Länder wie Marokko etc. als unsicher deklarieren, sorry Leute, da wird Urlaub gemacht. Wenn die Leute in ihren Sommer, ja, es ist leider so, dort Urlaub machen.
Da kann man sogar sehr schön Urlaub machen.
So, dann können wir nicht sagen, das ist unsicher. Das können wir nicht machen. Das können wir den Leuten hier auch einfach nicht verkaufen. Und natürlich, jeder normale Mensch ist für Menschenrechte und all, es ist doch klar. Aber nicht jeder Mensch hat einfach per se das Anrecht, einen deutschen Pass zu bekommen. Warum?
Ja, das meine ich.
Das ist in anderen Ländern auch nicht so. Wir sind die Ausnahme. Wir sind die Aliens auf dieser Welt, was das anbelangt. Aber es wurde über die letzten Jahre so krass geframed, dass sich nicht mal mehr die Mühe gemacht wird, mal so paar Kilometer weiter ins Ausland zu schauen, wie das dort gemacht wird. Und macht das mal wirklich, ihr werdet kein Land sehen, wo das so gehandhabt wird, wie hier in Deutschland. Und das ist das Problem.
Das mit den Menschenrechten ist wirklich irre. Man muss ja den Linken eins lassen, das hat der Zittelmann auch schon mal schön erklärt. Die machen das so geschickt. Neulich habe ich wieder so eine Straßenumfrage auf Social Media gesehen und dann, ja, wen wählst du einfach? Und dann war alles Mögliche dabei und dann eine junge Dame hat gesagt, ja, die Linkspartei, ich kann ja gar nichts anderes wählen. Ich wähle doch nicht gegen meine Menschenrechte. Und da wo du ja denkst, vor allem gegen meine, also wo man sich denkt, okay, was stimmt bei solchen Leuten nicht? Aber das ist ein Framing, wenn man es mal positiv war, eine Indoktrination, da fällt dir nichts mehr ein. Das ist halt wirklich, da ist der Zug auch irgendwo abgefahren, glaube ich, leider. Also
wenn wir,
das ist schon bedenklich.
Und das alles entlädt sich dann an einem Wort wie Stadtbild. Am Ende des Tages ist es ein bodenloses Niveau. Es ist ein bodenloses Niveau.
Ja, es ist bodenlos. Zum Beispiel spannend, was andere Länder machen. Also was auch dem Stadtbild sicherlich zuträglich wäre. Polen, was die jetzt machen, sehr interessant. In Polen ist eine vollständige Einkommenssteuerbefreiung. Also keine Einkommenssteuer mehr für Eltern mit mindestens 2 Kindern geplant. Also Familien mit 2 Kindern oder mehr. Keine Einkommenssteuer.
Ja.
So gefördert werden Familien, die pro Elternteil nicht mehr als umgerechnet etwa 33.000 Euro, das muss man noch dazu sagen, also zu zweit 66.000 Euro verdienen. Das ist schon interessant.
Mega, mega Beispiel. Es ist ja auch, das ist ja so ein Zirkelschluss in der Argumentation vieler. Es ist ja mittlerweile so, dass wenn du in Deutschland sagst, okay, das ist nicht gut, dass die Geburtenraten hierzulande so niedrig sind und wir sollten mehr Kinder machen. Da bist du ja schon in einigen Kreisen rechtsradikal. So. Jetzt denken wir das mal weiter. Sagen wir machen weiterhin keine Kinder. Und wir holen die Fachkräfte, die wir ja so dringend brauchen, aus dem Senegal. Wir holen den Arzt aus dem Senegal. Womit sorgen wir denn dann? Was verursachen wir dann im Senegal? Dann ist der beste Mann weg.
So. Stimmt.
So. Und das wird häufig vergessen. Die klassisch linke Position, oh, du bist Rechtsradikal, du willst hier die Kinder machen. Nein, 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 aber die Fachkräfte, die brauchen wir, um dieses Loch zu schließen. Okay, dann hol den besten Arzt aus dem Senegal. Ist jetzt ein plakatives Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine. Der kommt hier hin, integriert sich toll, leistet hier tolle Arbeit. Aber was passiert im Senegal? Geht es dir wirklich um den Senegal, um die armen Leute im Senegal, die ja wirklich nichts haben, wo es ja scheinbar dir immer drum geht? Oder geht es dir um deinen eigenen Arsch? Denn was machst du, wenn der beste Mann hier hinkommt? Du sorgst dafür, dass dort weiterhin Armut herrscht, dass dort nichts vorangeht. Und das ist asozial. Du denkst eigentlich nicht als Weltgemeinschaft. Nicht, du denkst, du willst deinen eigenen Arsch retten. Und das sind die Leute, die dann in Säulen hängen. Das siehst du Mikroebene, aber auch Makroebene, die sagen, alles toll, aber hier, bitte, bitte homogen, bitte, 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 alles toll. Und das ist die Heuchlerei. Und deswegen werde ich euch niemals respektieren. Niemals. In dieser Debatte, ihr habt nichts zu melden. Gar nichts.
Spannend noch, Wer ist euer Uli Hoeneß? Was für Namen fielen? Wolfgang Grupp kam oft, Dieter Bohlen auch oft, Volker Hellmeier, Jürgen Klopp war auch noch dabei.
Ja. Zu Grupp muss man, ich habe auch an ihn gedacht, aber wir wissen ja, was er hatte ja. Eine schwierige Phase und das ist auch ein Thema, da sollten wir vielleicht mal drüber reden, irgendwann, wenn erfolgreiche Menschen irgendwann in den Ruhestand müssen, muss man ja sagen, da kann schon eine große Leere entstehen. Und ich glaube, das ist ja. So eine Thematik, die oftmals übersehen wird, aber wenn ich so an meine Elterngeneration denke, jetzt so, das sehe ich schon häufiger.
Du wolltest noch einen Mindset-Trick verraten, hast du. Aber dann.
Ach so, ja. Das ist jetzt komplett was anderes. Aber ich habe mir den Podcast von Tim Gabel und Kim Gottwald angehört. Das kann ich sehr empfehlen. Kim Gottwald ist der so 500 Kilometer läuft. Und er hat gesagt zum Thema Mindset, wenn du läufst. Er sagt, es gibt ja so Formate. Da läufst du so lange, bis nur noch einer steht, bla bla bla. Und viele haben...
Das nochmal, das...
Last Soul.
Ah ja, genau, das ist wirklich krass.
Und er sagt, da gibt's viele, die mitmachen und sagen, okay, hey, ich will 100 Meilen laufen. Und dann läufst du und wenn die 100. Meile ist, dann
ist Druckabfall.
Druckabfall und du kriegst Krämpfe und du kannst nicht mehr. So. Und das ist das Schwierige an diesem Format, weil du weißt ja nicht, wann es endet. Und viele sind aber bei dieser 100-Meilen-Marke steigen aus. Und er sagt, wenn du einen Marathon laufen willst oder 100 Meilen, sag, du willst 80 Kilometer laufen und nicht 42. Weil dann wird's erst ab 60 Kilometer schwer. Und
aber gut, beim Marathon weißt du ja, dass es nach 42 vorbei ist.
Zum Beispiel jetzt, am Wochenende habe ich vor, sehr lang zu laufen. Ich will einfach mal lang laufen. Meine Freundin ist nicht da, der Hund ist nicht da, ich will die Zeit nutzen.
Endlich mal richtiges Wochenende.
Nein, aber ich habe das gemerkt, wenn ich rausgegangen bin und gesagt habe, hey, ich will 20 Kilometer laufen, dann wurde es ab Kilometer 16 hart. Vom Kopf her.
Ja.
Ich bin aber auch schon rausgegangen und habe gesagt, ich will 40 laufen und ich bin 33 Kilometer gelaufen. Und bis zu diesem Zeitpunkt war halt easy.
Ja, das
und
ist.
Du kannst dein Kopf verarschen und ich möchte es dieses Wochenende aufs Maximum treiben.
Du läufst 100 Kilometer.
Ja, einfach mal, ja.
Ja, das ist.
Und wenn ich dann am Ende bei 50 rauskomme, dann bin ich zwar gescheitert, aber ich bin fucking 50 Kilometer gelaufen.
Ich glaube, es ist generell immer nicht so gut, wenn man sich so bei Sachen, weißt du, zum Beispiel so, ich reiß mich jetzt morgen noch zusammen und danach ist so, es ist, glaube ich, generell immer ganz gut, wenn man einfach so über solche Sachen gar nicht so nachdenkt. So dieses so, oh, ich kann jetzt nicht mehr und ich muss mich jetzt noch eine Stunde zusammen einfach. Dieses, das hat mal irgendwann, ich weiß gar nicht, wer das war, so nach dem Motto, ah ja, heute stehe ich noch einmal auf, ob ich es morgen nochmal mache, aber heute einfach nochmal dieses, so ein bisschen, das fand ich auch ganz gut. Ach, heute einfach gar nicht so viel darüber nachdenken.
Ja, oder was die Leute auch oft unterschätzen, das ist dann auch wieder so die deutsche Brille, die sagen dann auch, Elon Musk, der verspricht immer so viel, aber hält's dann nicht. Dabei checken die gar nicht.
Ja, auf das Maximum. Gut, so. Dann kommt halt am Ende weniger dabei raus, aber.
Was die nicht verstehen ist, okay, er setzt vielleicht ein unrealistisches Ziel, was für unsere Ingenieure ganz so schlimm. Er erreicht vielleicht nur 50%. Er sagt, ich laufe 100 Kilometer, er läuft nur 50 Kilometer. Die Leute lachen sich kaputt. Oh, er hat nur 50 Kilometer geschafft, liegen auf der Couch, sind 0 Kilometer gelaufen. Aber so agiert er und so reden ja auch Leute, die mit ihm arbeiten. Er ist jetzt nur ein Beispiel. Das ist schon sehr amerikanisch so, aber das finde ich geil. Weil natürlich können sich dann die Idioten darüber aufregen, ach, er hat's nicht erreicht. Ja, aber er ist wahnsinnig weit gekommen. Und das bist du vielleicht nicht. Also sich Ziele zu setzen, die man vielleicht gar nicht erreichen kann und dann auf dem Weg zu scheitern, kann auch sehr, 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 sehr innovativ und sehr zielführend sein.
Ich finde das generell besser. Ich bin eigentlich kein so großer Fan von Zielen, dass man jetzt sagt, also von, weißt du, von so exakten Zielen, dass man sagt, so, das ist mein Ziel und ich will genau das schaffen. Und wenn... Also sag mal, ich will 1 Million Umsatz pro Jahr machen. Und so wenn es 950.000 sind, dann habe ich versagt, dann ist es schlecht. Und wenn ich die Million geschafft habe, dann bin ich glücklich, dann ist alles perfekt. Ich weiß es nicht, ob das so sinnvoll ist. Also man sollte sich natürlich das Ziel setzen, dass man einfach viel Geld verdient, aber dieses sich so an so Zahlen so festbeißen und dann jetzt jeden Tag rechnen, oh, sind wir jetzt hier und hier. Ich sag mal so, wenn man das grob im Blick hat und einfach merkt, es läuft und man verbessert sich, man sieht's ja an, zum Beispiel, wenn wir jetzt Videos machen und die laufen gut, jetzt mal als Beispiel, das Feedback super ist. Also wenn es läuft, dann weiß ich nicht, warum man sich da ständig verrückt machen muss. Also ich glaube, man muss eher die Prozesse optimieren, die Qualität optimieren und halt schauen, ob das fruchtet. Das ist ja bei anderen Sachen auch so. Dieses ständig sich da so an einem Ding so festbeißen, das wäre jetzt genauso, wenn ich sage, okay, mein großes Ziel ist es, Marathon zu laufen und dann so, und dann bin ich glücklich, so, oder dann so dieses, das ist ja viel geiler, so der, wie du sagst, der Prozess, so ich gehe jetzt am Wochenende laufen und trickst mich da aus und versuch mal hier, das ist es doch, so dieses, ich werde fitter, ich sehe vielleicht dann besser aus, ich, keine Ahnung, ich steigere mich da, so dieses, sich an einem Ding so, sich so das ganze Ding festmachen, oder ich, keine Ahnung, will Millionär sein, so, und dann bin ich glücklich. Das ist ja auch im Konto so, das sind ja nur noch Zahlen, ob da jetzt 100.000 steht, ob da 1 Million steht, das ist ja auch dann, also das ist schön, weil dann läuft's, aber dass so, da, weißt du, dass dann, wenn jetzt da 1 Million steht, dass du dann einfach 50% glücklicher bist, das ist ja auch absoluter Schwachsinn.
Ich glaube, es ist schon wichtig, sich Ziele zu setzen, aber man sollte nicht glauben, dass wenn man ein Ziel erreicht hat, glücklich ist.
Nee. Ja, Ziele, ich glaube, es wichtig ist einfach, besser zu werden. Ich glaub gar nicht, dass das Ziel das Ding ist. Dann, ich glaube, man muss einfach sich eine Grundmotivation schaffen. Also das ich glaube, das ist auch bei jedem ein bisschen anders. Also jeder motiviert sich ja unterschiedlich. Manche motivieren Ziele vielleicht auch krass, aber ich bin jetzt kein Fan davon. Weißt du, nur so ein Ziel und dann. Es muss ja Spaß machen. Also wenn ich jeden Morgen aufwache und denke, boah, eigentlich habe ich gar keinen Bock, aber ich habe ja mein Ziel. Man muss ja irgendwie schon diese Grundmentalität reinbekommen, dass du eigentlich gar nicht drüber nachdenkst, dass du einfach marschierst. Das ist beim Sport auch so. Ich denke mir auch manchmal, so weißt du, jetzt bei so Profisportlern, du hast jetzt 20 Grand Slam Titel gewonnen oder bist jetzt 10-mal deutscher Meister geworden. Ich denke mir auch manchmal, wenn ich das so sehe, warum laufen die überhaupt noch? Wie bringst du, aber da geht's ja jetzt nicht um diesen Titel, um den nächsten, sondern da geht's einfach, glaube ich, um eine Grundmotivation, einfach besser zu sein, einfach das Spiel zu gewinnen, das Spiel zu verbessern. Bayern spielt gerade, also ich habe das gegen Brügge kurz gesehen, also das ist wirklich, die haben die hergespielt, ich habe das nur 15 Minuten gesehen, wow. Also das ist, glaube ich, eher die Motivation, also okay, ich die Mannschaft wird besser, wir spielen besser, ich muss vielleicht auch sogar weniger laufen, wenn der Ball läuft. Ich glaube jetzt nicht, dass die reine Motivation ist, dass die jeden Tag dran denken, oh, am Ende des Jahres ist Meisterfeier, sondern das ist, glaube ich, einfach so gute Sportler, weil sonst könnten die ja niemals so Nadal, Djokovic, du könntest ja niemals mit 38 noch so spielen, wenn es dir wirklich nur um das nächste Ziel, ich will den Pokal hochhalten. Da geht's einfach darum, ich will das nächste Spiel gewinnen, glaube ich.
Ich finde Motivation ist total überschätzt. Motivation ist.
Ja, das ist so eine Grund. Antrieb ist es vielleicht eher.
Ja, es ist. Am Ende des Tages ist es eiserne Disziplin. Wenn ein Djokovic aussteht, der hat auch nicht Bock. Aber er macht es.
Ja, aber er hat, glaube ich, schon so Bock aufs Gewinnen, dass ihn. Natürlich denkt sich der jetzt auch nicht jeden Tag, oh, nee, toll, Krafttraining und. Aber ich glaube, das Gewinnen macht den schon. Spornt den so an, dass er gar nicht drüber nachdenken muss.
Der Unterschied ist. Wenn wir solche herausragenden Leistungen sehen, sei es im Business, sei es von jetzt Jensen Huang, sei es dann sagen, okay, der ist genial. Oder bei einem Sportler, der hat ein Riesentalent und sonst was. Was die Leute nie sehen ist, Alter, die arbeiten jahrzehntelang teilweise im Dunkeln. Und das ist die Basisarbeit. Und das ist einfach Disziplin. Das ist, ich habe keine Lust, ich mache es, ich arbeite hart, das ist es. Wer auf Motivation wartet, der wird es niemals erreichen, niemals.
Das stimmt.
So, es gibt diesen einen Satz von diesem Hermosi, ich halte gar nicht so viel von dem, aber das habe ich mir gemerkt, er hat gesagt, wenn er so was Krasses machen will, krasse sportliche Leistung, ne? Mhm. Der dann, sagen wir mal, du willst 100 Kilometer laufen. Dann läufst du und am Anfang bemitleidest du dich. Und sagst, oh, so hart, Alter, warum mache ich das so?
Am Anfang tut ja eh immer erst alles weh. Die ersten 5 Minuten sind ja eigentlich die schlimmsten. Da tut alles weh.
Und irgendwann kommst du in den Modus, wenn du schon so weit gelaufen bist, dann tun dir die anderen leid, weil die das niemals erleben werden. Und das ist es. Irgendwann kommst du in den Modus, das nennen dann die Leute Flow. Aber bis du da hinkommst, das ist einfach eiserne Disziplin. Und Leute, ich bin kein Extremsportler, nichts so. Aber das ist, es geht nicht nur um Sport, es geht auch um um Business und sonst was. Wenn das passiert ja häufiger jetzt mittlerweile, dass dann Leute bei Instagram fragen, gerade Jüngere, so Anfang 20, die Gas geben wollen, ja, Tipps hier und da, Bücher und sonst was, Mindset, 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 das wird ja so inflationär benutzt. Scheiß auf dein Mindset. Du musst arbeiten.
Vielleicht kann man es unter dem großen Begriff Mentalität zusammenfassen. Ich glaube, da ist Disziplin ein großer Baustein, aber ich glaube, nur Disziplin reicht auch nicht. Zum Beispiel bei dir ist jetzt das klassische Beispiel. Du bist jetzt noch nicht so lange vor der Kamera. Ja gut, jetzt sind sie auch schon locker 2 Jahre, oder? Du musst dann auch natürlich, das ist auch wieder Disziplin oder Training. Ich meine, du hättest jetzt auch sagen können von Anfang an, boah, nee, dem setze ich mich nicht aus. Hier die ganzen blöden Kommentare und so weiter und so fort. Also ich glaube, das gehört auch zu einer Mentalität, eine gewisse, ja dann Toleranz vielleicht für, dass du halt eben kritisiert wirst. Das ist jetzt auch natürlich nicht, gut, bei Sportlern ist das auch so, die kriegen auch ständig auf die Mütze. Oder ob ich ein Politiker bin. Also Mentalität ist, glaube ich, da ist natürlich Disziplin ein ganz großer Baustein, aber dann kommt noch vieles anderes dazu. Auch dass es dir im Endeffekt wurscht ist, was andere sagen. Wenn du jetzt selbstständig machst, dieses, ja, da wird's immer, wirst du dich auch von Freunden oder Bekannten vielleicht sogar trennen müssen oder halt einfach auf die pfeifen, die dann hier erstmal sagen, oh, mal schauen, ob das was wird. Also wenn man immer auf andere Leute gehört hätte oder wenn jetzt irgendwelche Leute schreiben, oh, ihr Bonzen und so, ja, mei, dann passt sie halt nicht. Ja, aber das ist doch, aber das ist mir doch wurscht. Also dieses, weißt du, ich glaube auch wichtig, dass man sich einfach wohlfühlt mit dem, was man macht, dass man auch dazu steht und dem einen passt halt dem anderen nicht. Also ich habe immer Mitleid, wenn ich Leute sehe dann vor der Kamera, wo ich merke, das ist halt eher dann so Schauspielerei, das ist genau wie beim Laufen, wo ich mir denke, boah, muss das anstrengend sein. Das ist, glaube ich, einfach Mentalität. Ja. Die kann man trainieren, sowas muss auch wachsen, sowas muss man sich erarbeiten. Das ist das, was du sagst. Es gibt nicht den Schalter und dann bin ich jetzt mit 19, 20 perfekt. Das ist natürlich viel Disziplin, Arbeit, auch Rückschläge, Sachen lernen, Sachen verbessern. Mentalität ist vielleicht, ja,
und,
so das.
Und mal, nichts motiviert mehr als Erfolg.
Natürlich, ja.
So.
Ja, ja.
Wenn du Ergebnisse deiner Arbeit siehst, du siehst es doch auch hier im Business.
Der Gewinn macht ja in gewisser Weise auch süchtig. Das ist schon.
Jetzt, wir machen das jetzt im dritten Jahr und ich würde mal behaupten, dass wir so langsam die Früchte dessen nicht ernten, aber sehen, was wir die letzten 3 Jahre durch auch viel Scheiße fressen aufgebaut haben. Und das motiviert doch. Das
ja,
ist doch
total.
Das. So, jemand zieht krass im Gym durch und sieht das erste Mal im Spiegel irgendwelche Erfolge und dann kommt diese Glimpse of Motivation. Dann ist es da, aber das sind verfliegende Momente. So, und man muss sich in diesen Modus selber in bringen.
Löwen.
In den, ja, das ist jetzt so ein Motivationstalk. Das wollte ich ja von Stadtbild zu. Aber es passt auch dahin. So, es passt eigentlich zu ganz, ganz vielen, was in Deutschland irgendwie nicht vorhanden ist. Und ich will auch nicht immer sagen, was verloren gegangen ist, weil ich bin dafür zu jung. Ich kenne das ja nur von Geschichten, auch von meiner Familie etc. Aber da ist einfach so viel verloren. Wir sind so gefühlig. Wir ertragen nichts mehr. Wenn wir als Gesellschaft nicht mal mehr aushalten, dass jemand das Stadtbild kritisiert, ja, wo kommen wir denn da hin?
Ja, ich finde eigentlich, dass wir, ich will jetzt nicht den Untergang ausrufen, aber wir haben schon ernste Probleme, sicherlich ernstere als vor, gut, damals hatten wir auch natürlich Probleme, Wirtschaftskrise, viele Arbeitslose, ja, ich würde sagen so vor 20 Jahren, da war es auch ernst, dann war noch die Finanzkrise und so, Probleme gab es immer, also dieses Glorifizieren der Vergangenheit ist natürlich auch gefährlich, aber sagen wir mal so die 90er Jahre, da glaube ich, ja, da war die Welt schon irgendwie auch einfacher, ich meine, die Welt wird natürlich auch dadurch komplexer, dass immer mehr auch was können, siehst du ja am besten Beispiel, ist ja Asien, Aufstieg globaler Süden und Co. Das sind natürlich auch alles Trends, das ist alles immer komplex, aber ich würde mal sagen, die Lage ist schon komplizierter geworden. Und ich habe das Gefühl, je komplizierter und ernster die Lage, umso mehr flüchtet man sich in irgendeinen oberflächlichen Schwachsinn, damit man sich halt mit echten Problemen nicht beschäftigen muss. Umso mehr werden natürlich einfache Lösungen gesucht. Auch letzten Samstag, ich finde das ja so geil, da habe ich im Briefing, habe ich hier die über 500 Sozialleistungen kritisiert. Habe aber explizit dazu gesagt, mir geht's jetzt nicht darum, den Sozialstaat kurz und klein zu hauen, mir geht's um die Effizienz. Weil nochmal, das kann man nicht oft genug sagen, es müsste der Allerdümmste verstehen. Wenn ich 1 Billion habe oder 1 Milliarde, gebt die in eine Maschine rein, das ist jetzt unser Sozialstaat. Und am Ende kommt irgendwas raus. Und je größer und teurer diese Maschine wird, immer mehr Beamte, immer mehr Gesetz, immer mehr Sozialleistungen. Das heißt, es wird komplizierter, es wird langsamer, es wird teurer. Was passiert dabei? Hinten kommen immer weniger raus. Vorne stecke ich sogar immer noch mehr rein, aber am Ende kommt entweder immer dasselbe raus oder weniger. Und das ist Idiotie. Und wer das nicht versteht, ja, und wer dann wieder, dann stehen wieder Kommentare drunter, ja, willst du den Sozialstaat noch mehr kürzen? Ja, dann kann ich halt nur sagen, mei, dann hat man es halt irgendwie auch nicht anders verdient als Land. Also wenn du halt, wenn so viele Leute nicht mal, und wenn du es sogar noch erklärst, sowas nicht verstehen und dann kommt gleich hier, ja, willst du? Nein, ich habe es dir gerade erklärt, hör zu. Und wie gesagt, das müsste jemand, der auch minder begabt ist, verstehen, weil es einfach logisch ist. Ja gut, was soll man dann noch sagen, ja? Dann denke ich mir schon mal, mei, dann macht's halt so weiter und irgendwann könntest du mich auch kreuzweise am Arsch lecken. Ja. So, noch was sehr Schönes habe ich mir extra rausgeschrieben von Martin, eine sehr schöne Nachricht. Servus zusammen, vor ein paar Wochen habt ihr im Lockerroom über Bratpfannen und die primäre Aufgabe gesprochen. Das war ja wirklich genialer Beitrag von dir, dass es hier eigentlich ums Braten, um Röstaromen geht, aber dann der Deutsche erstmal, oh, das ist ja gar nicht so wichtig, sondern schau mal erstmal hier, dass es nicht anklebt und was weiß ich, was es für Features gibt. Hier ein super Beispiel von Martin von Milchaufschäumern. Der Testsieger hat ein großes Füllvolumen, eine Kabelaufwicklung und eine tolle Retro-Optik. Nur leider hat er seine Probleme beim Milchaufschäumen. Ja. Super, ja. Solche Nachrichten, ja, immer sehr cool. Schickt uns gerne
das,
solche.
Das ist deutsch.
Das, ja, das ist.
Ich brauche Milchaufschäumen, der ist super, aber Milchaufschäumen, das ist nicht so schwierig.
Ja. Mann, aber toll. Gott, ich habe geguckt und wirklich, sieht gut aus, aber sieht gut aus, kann wenig.
Ich kann das nicht mehr. Es ist ja. Leute, abschließend vielleicht von mir, ich meine das ernst. Wer widerspricht und sagt, wir haben kein Problem mit dem Stadtbild und es ist alles super, ich meine das ernst. Der schreibt in die Kommentare, aber begründet, nicht einfach, ich will mit dir einen Döner essen gehen, den lade ich ein. Den lade ich zu meinem Stamm Araber ein. Der muss es aber wirklich begründen. Dann finden wir eine Lösung, schreib deine E-Mail-Adresse hin und ich melde mich.
Aber jetzt hast du den Stamm Araber so schlecht gemacht. Ich meine, das ist ja auch nicht... Nur damit man das nicht falsch versteht. Also solche Läden finde ich ja auch toll. Also das klang halt so ein bisschen so, als würdest du dich da nur nicht, dass noch Missverständnisse aufkommen. Ich weiß, du hast das nicht so gemeint. Nur weil du gesagt hast, ich fall da nicht auf. Also das ist jetzt...
Ich liebe die.
Ich kann da ja auch hingehen. Das ist ja nicht so, dass ich da jetzt... Ich fühle mich da auch nicht unwohl. Nur nochmal, um das klarzustellen.
Wir machen das so. Wir treffen uns dort Abend, essen da auf meine Kosten, super nett, super lecker. So, aber
geil.
Dann es wird kein Dattelhummus geben, sondern echten Hummus. Aber dann gehen wir mal dann abends dann dort in der Ecke mal spazieren. Nicht nur 2 Minuten zum Taxi, sondern wir gehen einfach mal spazieren. Und dann reden wir dann nochmal.
Hier Nachtwanderung, ja. Nachtwächtertour.
Ja, machen wir einfach mal.
Eins wollte ich noch sagen. Auf der Rückfahrt von der Schweiz haben wir auch Stichwort Bonzentalk und Champagner und was weiß ich. Haben wir auch echt drüber gesprochen, dass wir auch sehr dankbar sind. Das ist, glaube ich, auch wichtig, auch mal Danke euch zu sagen. Ohne euch wäre das nicht möglich. Und wir wissen das auch sehr zu schätzen. Wir haben auch drüber gesprochen, wir führen ein tolles Leben.
Ja.
Wir versuchen ja auch, wenn wir zum Beispiel jetzt den Talk machen oder auch YouTube, wir versuchen ja auch was zurückzugeben. Wir wollen ja auch Sachen nach vorne bringen. Wir wollen ja auch, deswegen regen wir uns ja auch auf, gerade weil es uns nicht egal ist, weil wir wollen, dass das Stadtbild, dass nicht alle Geschäfte leer sind. Wir wollen, dass es den Leuten gut geht. Wir wollen, dass die Leute Vermögen aufbauen. Das macht mich ja jede Woche oder jeden Tag, haut's mir die Sicherung raus. Oder dass der Sozialstaat effektiver wird, weil es eben Leute gibt, die Hilfe brauchen und denen soll ja auch geholfen werden. Nur nochmal, um das zu sagen. Und da sind wir dankbar. Und Dankbarkeit ist auch etwas sehr Schönes, habe ich neulich gesehen, war mir so auch nicht bewusst, wenn man zum Beispiel Dankbarkeit empfindet, in dem Moment ist das Schöne, nicht nur, dass es schön ist, sondern du kannst auch nichts Negatives empfinden, zum Beispiel sowas wie Angst. Also, Dankbarkeit.
Danke für den Döner.
In doppelter Hinsicht ein schönes Gefühl und wer dankbar ist, der erlebt auch die Abwesenheit von unschönen Sachen. Ich bin zum Beispiel sehr dankbar für diesen Löwen hier. Der macht mich wirklich richtig happy.
Ja, der ist cool.
Der ist wirklich cool. Deswegen sind auch Haustiere so toll, weil wenn du mit deinem Hund oder mit der Katze auf der Couch liegst und der chillt dann bei dir, das ist auch so.
Das ist
Momente der Ruhe und des Glücks. Da ist einem alles andere egal.
Er sieht auch sehr freundlich aus.
Er sieht wirklich sehr freundlich. Und er hat ein sehr schickes Kostüm. Vielleicht lassen wir uns das auch beide schneidern hier.
Ja.
So ein schönes Pagenkostüm. Ein fleißiger Teufel, der Borolak-Löwe. So Leute, jetzt sind wir...
Keine Werbung.
Noch nicht. Aber tolles Hotel auf jeden Fall. Keine Werbung, nur Namensnennung.
Ja.
Unbezahlte Werbung. So, danke dir, danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.